Nun haben wir die große Ehre, Herrn Professor Andornerheit in unserer Mitte begrüßen zu dürfen, der sich freundlicherweise bereit erklärt hat, den Eröffnungsvortrag zu halten und zu seinen Anmerkungen zum philosophischen Denken zu sprechen. Von der Aufgabe Ihnen, Herrn Professor Adorno, gegenwärtig Ordinarius für Philosophie und Soziologie und Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Goethe-Universität in Frankfurt, als Philosoph und Schriftsteller etwa noch vorstellen zu müssen, kann ich mich ja mit gutem Gewissen als dispensiert betrachten. Professor Adorno ist Ihnen allen bekannt als Autor zahlreicher philosophischer, gesellschafts-, kultur- und kunstkritischer Publikationen. Wenn Sie nur allein denken an die Dialektik der Aufklärung, an die Philosophie der neuen Musik, oder wenn Sie denken an die Minima Moralia, die Reflexionen aus dem beschädigten Leben, wenn Sie ferner denken, wenn ich mir eine Erinnerung rufen darf, an die Prismen oder an die Eingriffe, die neuen kritischen Modelle und schließlich, um es zuletzt vor allem noch in den Vordergrund zu stellen, das letzte erschienene große Werk, die negative Dialektik, die tatsächlich eben zur methodischen Klärung dieses ganzen Denkens sehr viel beigetragen hat und, wie ich meine, einen derartigen Durchbruch durch das Verblendungsbewusstsein, dem die Philosophie auch sich lange nicht entziehen konnte, bedeutet. Damit, meine Damen und Herren, bitte ich Sie, sehr höflich, Herr Professor, mit Ihren schon mit Spannung erwarteten Ausführungen zu beginnen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, wenn ich mir die Thematik des Zyklus vergegenwärtige, den einzuleiten ich die vielleicht unverdiente Ehre habe, dann sehe ich voraus, dass Sie etwas enttäuscht sein werden, weil unmittelbar in dem, was ich Ihnen heute Abend sagen möchte, zwar viel von Philosophie, aber wenig von Gesellschaft die Rede sein wird. Denn die Thematik bezieht sich ja auf philosophisches Denken. Ich möchte aber sagen, um vielleicht doch das, was ich Ihnen kommunizieren möchte, in den richtigen Zusammenhang zu stellen, dass natürlich implizit die Dinge, die ich Ihnen vortrage, alle auf gesellschaftliche Fragen bezogen sind und es wird einige Punkte geben, bei denen ich annehme, dass das offen hervortritt. Nun, es scheint mir richtig, zunächst einmal ganz einfach, Ihnen zu sagen, worum ich mich heute Abend in meinen im Übrigen keineswegs unmäßig langen Ausführungen konzentrieren möchte. Nämlich, ich stelle mir vor, dass manche von Ihnen sich fragen, wie sieht so etwas aus, was heutzutage noch ein so des Veraltetseins verdächtiges Handwerk, wahrhaft ein Handwerk, das hinter den industriellen Produktionsbedingungen zurückgeblieben ist, wie die Philosophie betreibt. Es liegt ja darin zunächst einmal etwas Befremdendes und wenn man für solche Dinge ein Organ hat, wird man leicht spüren, dass im Begriff eines Philosophen oder eines philosophisch Denkenden etwas leicht Ungemäßes steckt, das mit dem herrschenden Geist überhaupt schwer sich vereinbaren lässt. Ein Philosoph, das klingt so ein bisschen, wie wenn etwa jemand heutzutage als Lehrer der Tugend oder als irgendetwas dergleichen auftreten möchte, wozu ich im Übrigen nicht den mindesten Ehrgeiz verspüre. Nun, versetzen Sie sich also in die Situation einer solchen Bedra hinein, die sich mit Philosophie abgibt und versucht, das nicht bloß in einem rezeptiv-historischen oder in einem nicht bloß methodisch-logischen Sinn zu tun. Und überlegen Sie sich, was charakterisiert nun das Denken und die Verfahrensweise eines solchen Menschen. Darauf möchte ich Ihnen zunächst einmal als erstes sagen, dass philosophisches Denken nicht etwa eine spezielle Art von Denken ist, nicht etwa jene berühmte anderen normalen oder gesunden Menschen fehlende Gehirnwindung voraussetzt, die die Rancune im Allgemeinen den Philosophen zuspricht, so ähnlich etwa wie Unmusikalische mit einer gewissen Rancune, wenn von die Rede auf Musik kommt, zu sagen pflegen, und ich zitiere dabei einen sehr berühmten Mann, diese Gehirnwindung, die fehlt mir. Sondern es handelt sich bei philosophischem Denken wirklich um etwas wie eine andere Haltung des Denkens. Und ich werde nachher nicht wenige Mühe haben, indem ich das so über die Lippen gebracht habe, was mir gar nicht leicht wird, diesen Begriff einer anderen Haltung des Denkens nun abzugrenzen von den existenzialistischen Vorstellungen von dem Denken als einer Haltung, von denen ich allerdings auch nicht glaube, dass sie an das heranreichen, was ich versuchen möchte, Ihnen zu charakterisieren. Also ich meine zunächst vordeutend ganz einfach das, dass ein philosophisches Denken ein solches Denken ist, das sich aus der Unmittelbarkeit von jeweils herrschenden Zweck-Mittel-Verhältnissen hinausnimmt und anstatt aufzugehen in dem Betriebe zu dem Getriebe, sei es geschliffene Methoden beizustellen oder sei es die Kenntnis des Verhältnisses von Zwecken und Mitteln zu fördern, wie etwa Max Weber sich das vorgestellt hat, etwa auf die Zwecke reflektiert oder gar eine so brotlose Kunst betreibt, wie nach dem zu fragen, was hinter diesem ganzen Getriebe nun eigentlich verborgen ist. Lassen Sie mich gleich sagen, dass in dieser Frage nach einem hinter dem Betrieb des sich selbst erhaltenen Lebens zu verborgenen Wesens oder Unwesens zu fragen, dass das bereits ebenso eine gesellschaftliche wie eine philosophische Frage ist, sodass diejenigen, die in derlei Problemen ein bisschen sich auskennen, in Wirklichkeit schon hier finden werden, dass die offizielle Demarkationslinie etwa zwischen Philosophie und Soziologie nicht an das heranreicht, was dabei gemeint ist. In gewissem Sinn verhält sich der Philosoph, während er auf der einen Seite ganz unnaiv ist, darin, dass er also wirklich nichts, was so unmittelbar ihm vor Augen kommt, als selbstverständlich hinnimmt, for granted nimmt, wie man auf Angelsächsisch sagt. In einem gewissen Sinn ist er naiv. Und jene eigentümliche Obsoleszenz, jenes eigentümliche Veralten von Philosophie hängt wohl mit dieser Naivität, das Sorgen haben diese Leute zusammen. Ich erinnere mich daran an die Erzählung meines engsten Freundes, selbst eines Philosophen, der bei Husserl studierte und dessen Vater, ein großer Industrieller, sich nach den Fortschritten seines Sohnes bei Husserl erkundigt hat und wie er dann zurückkam und sein Sohn ihn fragte, na, wie er denn den Husserl gefunden habe, sagte er, und nicht ganz ohne einen Moment des Geringschätzigen, naja, er ist halt ein Philosoph. Nun also von dieser Art Naivität und von dieser veränderten Haltung des Denkens der Unmittelbarkeit des Lebens gegenüber wird natürlich auch die Fieber des Denkens selbst betroffen. Und was ich nun versuchen möchte, Ihnen ein bisschen näher zu bestimmen, das ist diese Veränderung. Vielleicht darf ich immerhin so viel vorausschicken, dass in dem, was ich Ihnen jetzt schon in ein paar desultorischen Sätzen angedeutet habe, eine Abgrenzung von dem Existenzialismus insofern liegt, als hier nicht die Rede ist von radikalem Fragen oder von einem Einsatz oder sich aufs Spiel setzen der Person oder wie derlei Phrasen, ich muss es schon so nennen, sonst lauten mögen, sondern dass das Kriterium, das ich Ihnen gegeben habe, ganz einfach das ist, ja, ich möchte sagen, des sich nicht abspeisen lassens mit dem, was dieses Leben, von dem wir ja alle spüren, dass es nicht das richtige Leben ist, uns weismachen will, dass es selbstverständlich und schlechthin gültig sei. Einen anderen Unterschied also zu einem zu anderen Gestalten des Denkens als diesen mache ich nicht, und ich hielte es vor allem für höchst verhängnisvoll, wenn der philosophisch Denkende sich selbst daraus, dass er in der Unmittelbarkeit der Zwecke nicht aufgeht, ein Privileg machen würde, umso weniger als darin, dass er das überhaupt darf, dass er die Freiheit dazu in dieser Weltverfassung besitzt, selber bereits ein Privileg steckt, für das niemand weniger kann und niemand weniger Lob verdient als eben der Philosophierende. Nun soll man gleichsam auf einem Bein stehend etwas über philosophisches Denken sagen, und will man nicht ins Unverbindliche abgleiten, so muss man notwendig, wie ich es in solchen Fällen eigentlich meist als heilsam empfunden habe, auf einen Teilaspekt sich beschränken. Ich bitte darum, es mir zu verzeihen, wenn ich nur einiges Ihnen mitteile, was ich in dieser Dimension an dem eigenen Denken glaube, beobachtet zu haben, ohne in die philosophische Frage, was Denken überhaupt sei, oder auch auf der anderen Seite in die sogenannte Denkpsychologie mich hineinzubegeben. Dabei ist man nun gezwungen, philosophisches Denken von dem Gedachten, vom Inhalt der Philosophie zunächst einmal zu trennen. Wenn ich diese mir sehr unbehagliche Trennung nicht vollzöge, dann müsste ich eben philosophieren, anstatt Ihnen zu sagen, wie man, oder Ihnen anzudeuten, wie man philosophiert, oder wie ich jedenfalls es mir vorstelle, nach dem, was ich an mir beobachte. Nun, eine solche Beschränkung bringt mich notwendig in Konflikt mit der unüberholten Einsicht Hegels in philosophisches Denken. Denn die Spaltung dessen, worüber und dessen, was gedacht wird, die ist Hegel zufolge gerade das Falsche, gerade die schlechte Abstraktion, das Laster oder pathetischer gesprochen die Erbsünde der Philosophie, die mit ihren eigenen Mitteln zu korrigieren, deren Aufgabe wäre. Ironischerweise erregt Philosophie deshalb so leicht Wut beim Common Sense, weil sie mit eben der Abstraktheit verwechselt wird, gegen die sie, wenn sie ihrem emphatischen Begriff genügen will, gerade aufbegehrt. Wohl ist es, wie in der vorphilosophischen Erkenntnis, so in der Philosophie. Ohne ein Maß an Verselbstständigung des Denkens gegen die Sache oder, wie man das auf gebildet ausdrückt, ohne ein Maß an Methodologie nicht getan. Dieser Verselbstständigung des Denkens gegenüber dem Gedachten, also ihrer Verwandlung in Methode, wie sie im europäischen Denken exemplarisch mit dem Discours de la Méthode von Descartes eingesetzt hat, verdankt die logische Apparatur ihre unermessliche Steigerung gegenüber dem archaischen Bewusstsein. In ihr, in dieser Verwandlung, also des Denkens in Methode, vervielfacht sich inhaltlich die Kraft der Entmythologisierung, welche die historische Entwicklungstendenz der Philosophie markiert. Aber Denken ist gleichzeitig mit seiner Verselbstständigung zur Apparatur Beute von Verdinglichung geworden, so dinglich wie eben nur ein Apparat sein kann, und die Methode ist zu einem Selbstherrlichen geronnen, zu einem, das nur sich selbst genügen soll, nur um seiner selbst willen da ist, das fetischistisch ist. Fast alle von Ihnen, die mit Wissenschaften in Berührung gekommen sind, werden ja irgend damit Erfahrung gemacht haben, dass der Forderung nach sogenannter methodischer Sauberkeit, Gediegenheit, Eindeutigkeit immer wieder das sachliche Interesse aufgeopfert wird. Und ich glaube, die Enttäuschung ungezählter junger Menschen an dem akademischen Wesen hängt genau mit jener Verlagerung des Interesses weg von dem, was man eigentlich erkennen will, auf die angebliche oder wirkliche Zuverlässigkeit der Mittel des Erkennens, des Instrumentariums zusammen. Grob offenbart sich das, worauf ich Sie hier hinweise, an den kybernetischen Maschinen. Sie stellen den Menschen die Nichtigkeit des formalisierten, seiner Sachgehalte entäußerten Denkens insofern vor Augen, als sie manches von dem, woran die Methode subjektiver Vernunft, also die bloße in sich selbst ablaufende Apparatur des Denkens ihren Stolz hatte, besser vermögen heute bereits als die denkenden Subjekte. Machen die denkenden Subjekte sich angestrengt zu Vollzugsorganen solcher Formalisierung, so hören sie virtuell auf, überhaupt Subjekt zu sein. Sie nähern sich den Maschinen als ihr freilich unvollkommeneres Abbild. Philosophisches Denken, und das ist vielleicht eine erste Annäherung an das, worauf ich hinaus möchte, philosophisches Denken beginnt erst, sobald es sich nicht begnügt mit Erkenntnissen, die sich absehen lassen und bei denen nicht mehr herausschaut, als man schon hineinsteckte. In Wien würde man sagen, als man eh schon hineinsteckte. Der menschenwürdige Sinn der Computers wäre es, das Denken der Lebendigen so sehr zu entlasten, dass es Freiheit gewinnt zu dem nicht schon impliziten Wissen. Stattdessen, und das ist ein einigermaßen beängstigendes Phänomen, meine Damen und Herren, möchten viele heute mit Philosophie Befasste, soweit sie es nur vermögen, sich selber an die Computers anpassen oder, man sagt vielleicht richtiger, sich den Computers gleichschalten. Bei Kant erscheint Denken seinem engeren, subjektiven Begriff nach Also abgesehen von den objektiven Denkgesetzen der Logik, die er ja stillschweigend voraussetzt und nicht ihrerseits transzendental deduziert, wie Husserl das versucht hat, unter dem Namen der Spontaneität. Denken sei demzufolge zunächst eine Tätigkeit, so wie das naive Bewusstsein es registriert, wenn es die Anschauungen, also die Eindrücke, welche dem Einzelnen zuteil zu werden scheinen, ohne dass er sich anstrengen müsste oder gar wieder Lärm gegen seinen Willen, von der Erfahrung des anstrengenden Tuns unterscheidet, die mit Denken verbunden ist. Kants Größe jedoch, eine der kritischen Beharrlichkeit, auch gegenüber den eigenen sogenannten Grundpositionen, hat sich nicht zuletzt daran bewährt, dass er dem Tatbestand Denken höchst angemessen die Spontaneität, die ihm Denken ist, nicht einfach mit bewusster Tätigkeit gleichsetzte. Die maßgeblichen konstitutiven Leistungen des Denkens waren ihm nicht dasselbe wie Denkakte innerhalb der bereits konstituierten Welt. Ihr Vollzug ist dem Selbstbewusstsein kaum gegenwärtig. Ich erinnere Sie, um Ihnen allen das ganz deutlich zu machen, an den einfachen Wortsinn des Begriffs spontan. Wenn wir etwa sagen, ein Mensch verhält sich spontan, so meinen wir damit ja gerade nicht eine bewusste Tätigkeit oder nicht allein eine bewusste Tätigkeit, sondern eine Tätigkeit, in der Menschen unmittelbar etwa auf eine Situation, die ihnen unerträglich ist und gegen die sie rebellieren, reagieren. Und in dem kantischen Begriff der Spontaneität, der Vernunft, der bei ihm also der oberste Begriff des Denkens ist, ist dieses Moment des Unwillkürlichen ganz richtig, phänomenologisch ganz präzis mit eingegangen. Der Schein des naiven Realismus, die Ansicht, man habe es in der Erfahrung mit Dingen an sich zu tun, gründet, so wäre aus Kant herauszulesen, auch darin, die Akte, durch welche das Bewusstsein die Sinnesmaterialien vorweg formt, seien ihm als solche nicht bewusst, eben das ist ihre Tiefe, passivisch durchaus, und deren Resultat bewirkt jenen Schein von Selbstverständlichkeit, der in der von Kant ja bekanntlich kritisierten Lehre von den Dingen an sich seinen Ausdruck gefunden hat. Sie charakterisiert sich systemimmanent dadurch, dass das Kantische »Ich denke, dass alle meine Vorstellungen muss begleiten können«, seine Formel für die Spontaneität, bei ihm selber nicht mehr sagen will, als dass ein Tatbestand in der Einheit des subjektiven Bewusstseins, und zwar des persönlichen, also in der Kontinuität des Bewusstseinsverlaufs eines jeden Einzelnen von uns, sich finde. Dass es also mit allen Schwierigkeiten, die das involviert, meine Vorstellung sei, meine heißt hier die eines jeden Einzelnen, durch die keines anderen Individuums zu ersetzen. Keiner kann etwa den Schmerz eines anderen in der eigenen Einbildungskraft reproduzieren. Darauf, auf dieses im Grunde sehr passivische Grundverhältnis, läuft die ganze scheinbar so aktivische Konstruktion der transzendentalen Apperzeption bei Kant hinaus. Mit dieser Bestimmung, die allerdings auch nicht ganz vollständig ist, sondern die ein aktivisches Moment, ein Moment von Arbeit, könnte man sagen, ebenso involviert, mit dieser Bestimmung durch Zugehörigkeit zu dem Bewusstseinsstrom, wie man später gesagt hätte, wird das Ich denke selber zu einem passivischen, ganz unterschieden von der aktiven Reflexion auf ein Mein. Kant hat dies passive Moment an der Aktivität des Denkens so treu getroffen, wie seine imponierende Redlichkeit noch in den exponiertesten Sätzen stets achtet, was in den Phänomenen vorliegt. Schon die Kritik der reinen Vernunft ist, als was dann die Hegelsche Bewusstseinsanalyse sich betitelte, eine Phänomenologie des Geistes. Denken im konventionellen Sinn der Tätigkeit ist nur ein Aspekt von Spontaneität und wirklich kaum der tiefste. Es geschieht eigentlich nur im Bereich des bereits Konstituierten, also korrelativ zur Dingwelt. In der Schicht, die Kant als die Transzendentale, also die Wirklichkeit überhaupt in gewisser Weise erst Konstituierende, galt, wird Aktivität und Passivität keineswegs derart administrativ voneinander getrennt, wie es nach der Außenarchitektur des Werkes zu erwarten wäre, nicht so scharf voneinander getrennt, wie es, wenn Sie mir die saloppe Wendung nicht verübeln, im kantischen Baedeker steht. Und es wäre noch nicht die schlechteste Darstellung des kantischen Denkens zu zeigen, wie er immerzu unablässig sich bemüht, Widerhaken anzubringen, durch die eben diese Grundarchitektur oder dieses Grundschema seiner eigenen Philosophie erschüttert und gewissermaßen an die Sache selber herangebracht wird. Hinter jenem passivischen Moment verbirgt sich, ohne dass das nun freilich von Kant erörtert würde, eine Abhängigkeit noch des scheinbar Unabhängigsten, der ursprünglichen Aperzeption von jenem wie immer auch unbestimmten Objektiven, das im kantischen System in die Lehre von dem erfahrungsjenseitigen Ding an sich, dem intelligiblen Ding an sich, flüchtete. Keine Objektivität des Denkens als eines Aktes wäre überhaupt möglich, wäre Denken nicht in sich selber, der eigenen Gestalt nach, immer auch gebunden an das, was nicht selbst Denken ist. Und darin ist das Geheimnis jedenfalls von philosophischem Denken zu vermuten. Wo Denken wahrhaft produktiv wird, wo es, wie man so sagt, erzeugt, ein problematischer Begriff übrigens, dort ist es immer auch ein Reagieren. Passivität steckt im Kern des Aktiven, ein Sich-Anbilden des Ichs ans Nicht-Ich. Davon strahlt noch etwas auf die empirische Gestalt philosophischen Denkens aus. Um produktiv zu sein, muss es immer von seiner Sache her determiniert werden. Das ist seine Passivität. Seine Anstrengung fällt zusammen mit der Fähigkeit zu solcher Passivität. Die Psychologie nennt das Objektbeziehung oder Objektbesetzung. Die analytische Psychologie, die mir die einzige fortgeschrittene heute erscheint. Sie reicht aber weit hinaus über die psychologische Seite des Denkvorgangs. Objektivität, die Wahrheit der Gedanken, hängt an ihrer Relation zur Sache. Subjektiv betrachtet ist philosophisches Denken ohne Pause mit der Forderung konfrontiert, konsequenzlogisch sich zu verhalten und dennoch das in sich zu empfangen, was es nicht selber ist und was sich a priori seiner eigenen Gesetzmäßigkeit nicht unterwirft. Denken als subjektiver Akt muss erst recht der Sache sich überantworten, wo es, wie Kant und die Idealisten es lehren, die Sache konstituieren oder gar produzieren soll. Von dieser Sache, hängt Denken dort, wobei ich den Begriff der Sache mit Bedacht hier unbestimmt lasse, weil ich ja nur vom Denken handle und von der Beziehung des Denkens auf eine Sache. Aber von einer solchen Sache hängt Denken dort noch ab, wo ihm, wie in der gesamten philosophisch-kritischen Philosophie, der Begriff einer Sache problematisch ist und Denken sich anheischig macht, die Sache erst zu bestimmen. Kaum ein stärkeres Argument für den zerbrechlichen und einzig in der wechselseitigen Vermittlung von Subjekt und Objekt zu fassenden Vorrang des Objekts über das Subjekt bietet sich an, als das Denken einem Objekt sich anschmiegen muss, auch wenn es ein solches Objekt noch gar nicht hat, und gar es zu erzeugen meint, was ja nun wohl eine Illusion von ihm ist. Solche Sachlichkeit der Methode hat bei Kant ihren Niederschlag im Gehalt. Zwar ist das kantische Denken gerichtet auf die Formen des Subjekts, es sucht aber sein Ziel, und das wird in der landläufigen Kant-Interpretation unendlich unterschätzt, in der Bestimmung von Objektivität. Trotz der kopernikanischen Wendung und durch diese hindurch bestätigt Kant ungewollt den Vorrang des Objekts. Denken, meine Damen und Herren, erschöpft sich so wenig im psychologischen Vorgang wie in der zeitlos reinen formalen Logik. Es ist eine Verhaltensweise und ihr ist unabdingbar die Beziehung zu dem, wozu es sich verhält. Das aktive Moment des denkenden Verhaltens ist Konzentration. Sie sträubt sich gegen alle Ablenkung von ihrer Sache. Die Konzentration, in Konzentration wird die Anspannung des Ichs vermittelt durch ein ihm entgegengesetztes. Denkfeindlich ist die Gier, der abgelenkte Blick zum Fenster hinaus, der möchte, dass nichts ihm entgehe. Theologische Überlieferungen wie die des Talmud haben davor gewarnt. Konzentration des Denkens verleiht Produktiven eine Eigenschaft, welche das Klischee ihm gerade aberkennt. Es lässt sich darin dem sogenannten künstlerischen Einfall nicht unähnlich kommandieren, insofern nichts von der Sache es abzieht. Sie öffnet sich der Geduld als der Tugend des Denkens. Der Satz »Genie sei Fleiß« hat seine Wahrheit nicht an der Kernerarbeit, sondern an der Geduld zur Sache. Der passivische Oberton des Wortes »Geduld« drückt nicht schlecht aus, wie jene Verhaltensweise beschaffen sei, nämlich weder emsiges sich tummeln noch stures sich verbohren, sondern der lange und gewaltlose Blick auf den Gegenstand. Die gängige wissenschaftliche Disziplin verlangt vom Subjekt, dem primitiven Vorrang der Sache zuliebe, seine Selbstausschaltung. Dem, genau diesem Akt, widerspricht Philosophie. Denken darf sich nicht auf Methode reduzieren. Die Wahrheit ist nicht der Rest, der nach Ausmerzung des Subjekts zurückbleibt. Vielmehr muss es alle Innervation und Erfahrung in die Betrachtung der Sache hineinnehmen, um seinem Ideal nach in ihr zu verschwinden. Misstrauen dagegen ist die gegenwärtige Gestalt von Denkfeindschaft. Übrigens können Sie das, was ich meine, sich wieder sehr simpel vergegenwärtigen, etwa wenn man in irgendeiner geistigen Tätigkeit sehr konzentriert ist, sich auch in sich versenkt, so werden Kinder die Neigung haben, einen immerzu aufzustören, und aus diesen Kindern spricht der Weltgeist oder der Weltungeist. Sie fühlen darin, dass man, indem man dergestalt sich absentiert von dem Getriebe, man an ein Tabu rührt, nämlich an die unbedingte und unbefragte Vorherrschaft dessen, wie es nun einmal ist und wie es sein und bleiben soll. Das geht sogar so weit, wenn Sie mir die Abschweifung gestatten, dass wenn man etwa, wie man so sagt, über die Straße in Gedanken geht, dass dann unweigerlich man von irgendeinem lästigen Mann angesprochen wird, der einen fragt, wie man nun diese oder jene Straße, die einem dann regelmäßig selber unbekannt ist, auf die kürzeste Weise erreichen könnte. Nun, also diese Art Denkfeindschaft heftet sich ans Nachdenken im engeren Sinn. Das Vermöge seines passivischen und konzentrierten Moments nicht durch Eifer als nützlich sich qualifiziert. Seine Ruhe bewahrt etwas von dem Glück auf, welches der konventionellen Vorstellung vom Denken unerträglich ist. Das Amerikanische verfügt dafür über einen eigenen und zwar pejorativen Ausdruck, Armchair Thinking, die Verhaltensweise dessen, der bequem im Lehnstuhl sitzt wie ein freundlich überflüssiger Großvater auf dem alten Teil. Zu allem Unglück hat die hämische Rancune gegen den, der da sitzt und denkt, auch noch einiges Recht. Vielfach gebärdet sich solches Denken, als hätte es kein Material. Es versenkt sich in sich selbst, als in eine Sphäre des vermeintlich Reinen. Jene Sphäre, die Hegel als leere Tiefe, die leere Tiefe des Seins denunziert hat. Die Chimäre eines von keinem gegenständlichen beschlagnahmten und verschandelten Seins ist dann schließlich nichts anderes als die Spiegelung des ganz bestimmungslosen und formalen Denkens an sich. Sie verurteilt Denken zur Parodie des seinen Nabel beschauenden Weisen. Es verfällt einem Archaismus, der, indem er dem philosophischen Denken seinen spezifischen Gegenstand, der nun um keinen Preis Gegenstand heißen soll, zu retten unternimmt, das Moment der Sache des Nicht-Identischen einbüßt. Es ist charakteristisch für diese Lage des philosophischen Denkens, dass man so wenig wie nach Valéry's Einsicht von der Tugend etwa auch noch von Weisheit reden kann und dass ein Mensch, der gar als Weise sich fühlte oder gebärdete, damit unweigerlich oder mit Recht der Lächerlichkeit verfiele. Weisheit heute fingierte eine geschichtlich unwiederbringliche agrarische Gestalt des Geistes vom gleichen Schlag wie jene Plastiken. Wir haben in der Halle unserer Universität in Frankfurt so ein Ding herumstehen, die Ursprünglichkeit mimen, indem sie frühgeschichtliche Unbeholfenheit nachahmen und von der Veranstaltung das alte Wahre sich erhoffen, das es selber nie gewesen ist und heute die spätindustrielle Welt nur allzu treu ergänzt. Dem synthetischen Archaismus des Philosophierens wird es nicht besser ergehen als dem Gipsklassizismus der Canova und Thorwaldsen gegenüber der attischen Klassizität. Ebenso wenig aber wäre Nachdenken in einer Art indirekter praktischer Tätigkeit zu transformieren. Sie diente nur gesellschaftlich der Verdrängung von Denken. Charakteristisch, dass man reaktiv eigene akademische Stätten eingerichtet hat, die den dorthin Berufenen die Gelegenheit zum Meditieren, fast müsste man sagen, die Gelegenheit überhaupt zum Nachdenken geben wollen, was andererseits wieder ein Licht darauf wirft, wie wenig der etablierte akademische Betrieb für das Denken Raum gewährt. Ohne kontemplatives Moment artet die Praxis in begriffslosen Betrieb aus. Meditation als gehegte Sondersphäre jedoch von möglicher Praxis abgeschnitten, führe schwerlich besser. Sie sehen also, wie man es auch macht, hat man es schwer, oder um es gebildet auszudrücken, die Philosophie befindet sich wirklich in einer Aporie. Wenn sie sich nicht von dem Betrieb abzieht, ist sie in einer fast unwiderstehlichen Versuchung, sich selber zu einem Moment des Betriebs zu machen. Und wenn sie sich, wenn philosophisches Denken überhaupt davon sich abzieht, dann ist es in der Gefahr eben jener leeren Tiefe und Selbstbefriedigung, die dann wiederum nur vor allem ihrer Harmlosigkeit wegen, weil sie eben in die Kritik der Realität nicht sich verstrickt, weil sie nicht eingreift mit dem Betrieb, also eine besonders feine Sparte, nur allzu leicht und allzu gut sich vereinbaren lässt. Wie man mit dieser Aporie fertig wird, ja, dafür habe ich keine Anweisung. Man macht es halt so gut, wie man kann. Nun, nicht genau genug hat man wohl das Nachdenken beschrieben. Am ehesten wäre es, erweiternde Konzentration zu nennen, indem sie ihre Sache und sie allein visiert. Gewahrt sie in ihr, was übers Vorgedachte hinausgeht und damit den fixierten Umkreis der Sache sprengt. Diese kann ihrerseits auch höchst abstrakt und vermittelt sein. Ihre Beschaffenheit ist nicht durch einen erschlichenen Begriff von Konkretion zu präjudizieren. Aller Vorbehalt gebührt vollends dem Klischee vom Denken als purer konsequenzlogischer Entwicklung aus einer Einzelsetzung. Ich glaube, der Satz von Hofmannsthal, um dem Genius Lotzi zu huldigen, eine sehr scharfe Intelligenz sei eine der gefährlichsten Formen der Dummheit, ist zwar ein bisschen irrationalistisch getönt, und man sollte ihn nicht unbesehen akzeptieren, aber etwas von dem, worauf ich hier ziele, hat der Österreicher dabei doch sehr genau innerviert. Den sogenannten Gedankengang, den man ungebrochen von Denken erwartet, hätte philosophische Reflexion gerade zu brechen. Gedanken, die wahr sind, müssen unablässig sich aus der Erfahrung der Sache erneuern, die gleichwohl in ihnen erst sich bestimmt. Ich erinnere mich daran, wie ich einmal in einem Examen, das ich abzuhalten hatte, einen Kandidaten, der mir die Überlegungen der beiden ersten Meditationen von Descartes höchst flüssig zu exponieren wusste, vollkommen aus dem Konzept brachte, als ich ihn bei der und jener Stelle fragte, ja, stimmt denn das auch? Ist denn das auch wirklich so? Verhält sich denn das auch wirklich so? Ist das nicht nur geschlossen, sondern entspricht dem der Sachverhalt? Und ich habe das einmal irgendwo sogar drucken lassen. Er wusste darauf dann nichts anderes mir zu entgegnen als, ja, es gibt schließlich auch die echte Begegnung. Nun, also da wäre mir wieder die Logik von Descartes Liebe gewesen. Also ich meine, Gedanken, die wahr sind, müssen unablässig sich aus der Erfahrung der Sache erneuern, die gleichwohl in ihnen erst sich bestimmt. Die Kraft dazu, nicht das Abschnurren der Schlüsse, ist das Wesen philosophischer Konsequenz. Wahrheit ist werdende Konstellation. Kein automatisch durchlaufendes, in dem das Subjekt von der Last, die es zu tragen hat, zwar erleichtert wird, aber in der eben durch diese Erleichterung das Subjekt selber zugleich auch entbehrlich würde. Dass kein philosophisches Denken von wirklichem Rang sich resümieren lässt, man versuche einmal einen Text von Hegel zu resümieren, dass es den üblichen wissenschaftlichen Unterschied von Prozess und Resultat nicht akzeptiert, Hegel hat, wie man weiß, die Wahrheit als Prozess und Resultat in eins sich vorgestellt, das übersetzt jene Erfahrung ins Handgreifliche. Philosophische Gedanken, die auf ihr Skelett oder, wie ich das nenne, ihren Nettoprofit zu bringen sind, taugen nichts. Das Banausische, ungezählte philosophischer Abhandlungen, die darum nicht sich scheren, ist mehr als bloß ästhetische Unzulänglichkeit, sondern Index ihrer eigenen Falschheit. Wo der philosophische Gedanke sogar in bedeutenden Texten zuweilen hinter das Ideal unablässiger Erneuerung aus der Sache zurückfällt, unterliegt er. Philosophisch denken ist so viel wie Intermittenzen denken, gestört werden durch das, was der Gedanke nicht selber ist. Im nachdrücklichen Denken werden die analytischen Urteile, deren es doch unvermeidlich sich bedienen muss, zu jenem Falschen, als das Hegel bereits in seiner Frühschrift über die Differenz des Fichteschen und des Schellingschen Systems die analytischen Urteile scheinbar so paradoxerweise bezeichnet hat. Die Kraft des Denkens, nicht mit dem eigenen Strom zu schwimmen, ist die des Widerstands gegen das Vorgedachte. Emphatisches Denken fordert, und ich spreche dabei rein von seiner eigenen Struktur und gar nicht von etwas Moralischem, fordert Zivilcourage. Man könnte das auch so ausdrücken, dass die Moral dem Denken selbst immanent ist. Dass also Denken ohne Courage eben damit auch dem Prozess der Verdummung unterliegt. Der einzelne Denkende muss es riskieren, darf nichts unbesehen eintauschen oder abkaufen. Das ist der Erfahrungskern der allzu pathetischen, idealistischen Lehre von der Autonomie. Ohne Risiko, ohne die präsente Möglichkeit von Irrtum, ist objektiv keine Wahrheit. Die meiste Dummheit des Denkens formiert sich dort, wo jene Courage, die dem Denken immanent ist und die stets wieder in ihm sich regt, unterdrückt ward. Dummheit ist nichts Privatives, nicht einfach die Abwesenheit von Denkkraft, sondern die Narbe von deren Verstümmelung. Nietzsches Pathos wusste das. Seine imperialistisch abenteuernde Parole vom gefährlichen Leben wollte im Grunde wohl lieber gefährlich denken, nämlich den Gedanken anspornen, aus der Erfahrung der Sache heraus vor nichts zurückzuschrecken, von keinem Convenu des Vorgedachten sich hemmen zu lassen. Die autarkische Konsequenzlogik, die sich selbst genügt also, diese Konsequenzlogik hat im Gegensatz dazu nach ihrer gesellschaftlichen Seite nicht zum Letzten die Funktion, den Gedanken eben daran zu verhindern, ihn zu vereidigen auf das schon Vorgedachte, das in dem Abschnurren der Schlüsse, die sich selbst genügen, gleichsam auf seine äußerste Abstraktion gebracht ist. Nun, meine Damen und Herren, ich sagte Ihnen schon zu Anfang, die Richtungstendenz dessen zu bestimmen, was ich Ihnen ausführen wollte, dass diese Erwägungen, die sich auf die Haltung von philosophischem Denken beziehen, nicht existenzialistisch misszuverstehen seien, nicht so also, als ob es rein aufs denkende Verhalten ankäme und nicht auf den Inhalt des Denkens. Ich hoffe, wenigstens im Umriss und in der thetischen, in der behauptenden Andeutung, und auf mehr kann man in einem Vortrag wie diesem selbstverständlich gar nicht hoffen, Ihnen bereits deutlich gemacht zu haben, dass gerade das, was ich den Vorrang des Objekts nenne, also die Abhängigkeit des Denkens von seiner Sache, einer solchen subjektivistischen Illusion Einhalt tut. Nur steht nicht steht diese nicht dem Denken als ein Ding an sich äußerlich gegenüber, sondern man hat sie unter Umständen schon, ehe darüber explizit nachgedacht wird. Dieser Umstand übrigens, ich glaube, das wäre philosophiehistorisch nicht ganz irrelevant, dem einmal nachzugehen, dass das Denken, das philosophische Denken, im Gegensatz etwa zu dem sogenannten forschenden Denken, in einer gewissen Weise in sich schon hat, schon vorfindet, worauf es geht, ist, wenn ich mich nicht täusche, eine der größten Verführungen des Denkens gewesen, dazu überzugehen, zu behaupten, dass es die Gegenstände aus sich selbst heraus erschaffe, während in Wirklichkeit der Sachverhalt, den ich berühre, das gerade Gegenteil meine, nämlich dass das, gerade deshalb, weil das Denken es nicht aus sich erzeugt, es in einer sehr tiefen Schicht ist, immer schon hat, als das dem Denken gegenüber andere. Nun, alle Menschen wissen dem gegenüber natürlich, und ich möchte diesen Einwand nicht unterdrücken, diesen Einwand dem gegenüber, was ich Ihnen gesagt habe, der auf den Inhalt, der den Inhalt zur Geltung bringt, gegenüber der bloßen Haltung. Alle wissen, die mit diesen Dingen überhaupt sich abgegeben haben, wie problematisch philosophische Einzelresultate, also die sogenannten Hauptthesen oder Hauptthemen der abendländischen Metaphysik sind, wie wenig also es mir möglich etwa ist oder nur für, ich möchte sagen, konventikelhafte Vereine möglich ist, noch platonische Ideenlehre zu zelebrieren oder meinetwegen leibnizische Monadologie oder sonst irgend solche Hauptthemen oder solche Hauptthesen der Philosophie. Aber ich glaube, man solle sich damit nicht so einfach machen, wie es etwa manche der logischen Positivisten, ich denke etwa an Reichenbach, getan haben, die eben jenen Prozess der fortschreitenden Kritik, in dem ja zum Teil, sage ich, die Philosophiegeschichte auch besteht, so interpretiert, als ob er dazu ermächtige, nun einfach alle solchen Theoreme, alle solchen Resultate, etwa wie der Roi Ubu es mit den Köpfen der von ihm Beraubten macht, also sie in den Orkus hinabzustoßen. Einmal ist es mit der Geschichte der Philosophie eine sehr merkwürdige Sache, während es auf der einen Seite da nichts gibt, was der Geschichte schlechterdings enthoben wäre, gibt es andererseits auch nichts, was nicht eine Tendenz hätte wiederzukehren. Die ganze Dimension der Geschichte der Philosophie ist eine andere als die des einfachen scientifischen Fortschritts. Dann aber, um es etwas weniger anspruchsvoll zu begründen, gibt es ohne derartige bestimmte Thesen oder Resultate nicht die Bewegung der Philosophie, die nach Hegels Wort zu Recht oder Unrecht eine Entfaltung der Wahrheit sein soll. So wenig Denken, bloßer Beweis und gar ein für allemal gültiger Beweis von Philosophemen ist, so wenig ist es bloße Haltung, denn ohne jenes Moment des Festen, das in den Resultaten der einzelnen Philosophien sich niederschlägt, gäbe es eine solche Bewegung überhaupt nicht. Und deshalb halte ich den Satz von Jaspers, dass das philosophische Denken oder jedenfalls das, das er lehrt, überhaupt kein Resultat hätte, für in seiner Weise genauso fragwürdig und unzuverlässig wie auf der anderen Seite also jene Art enzyklopädischer Philosophen, die nun wirklich glauben, es beruhigt nach Hause tragen zu können. Die beiden Positionen sind, würde ich sagen, nicht dialektisch durcheinander vermittelt. Gerade ein solches bloßes Haltungsdenken wie das Jaspersche wird sich damit sehr leicht zum eigenen Zweck, zum Selbstzweck und verfällt damit genau einer moralischen Problematik, die die moralische Selbstzufriedenheit, die dieses Denken atmet, Lügen straft. Ich darf vielleicht, ohne unbescheiden zu sein, hier sagen, dass die Dinge, die ich selbst versuche, trotz des radikal dialektischen Standpunkts, den Sie beziehen, also trotz Ihrer durchaus dynamischen Struktur, sich keineswegs um sogenannte Resultate oder Thesen herumdrücken. Eine von diesen Thesen, nämlich die vom Vorrang des Objekts, habe ich heute Abend vielleicht illegitimerweise eingeschmuggelt, während über ihre Legitimität oder Nicht-Legitimität die negative Dialektik allein befinden kann. Also es gibt schon Resultate, aber eben nicht so, dass man sie aus dem Zusammenhang herausnehmen, abstrahieren und nach Eigentumskategorien beschlagnahmen kann, sondern sie sind wahr nur nach dem Maß des Prozesses, der in ihnen, des Denkprozesses, der in ihnen sich sedimentiert hat und den sie in sich tragen. Nun, das besagt allerdings sehr viel. Es besagt, dass die Wahrheit nicht, wie man sich das platonisierend vorstellt, das Allergediegenste, Festeste und Sicherste sei, sondern dass Wahrheit selbst ein Zerbrechliches ist, dass sie nicht in der Zeit ist, sondern Zeit in ihr. Also, ich meine mit anderen Worten, philosophisches Denken hat Resultate, aber diese Resultate sind nicht zu ontologisieren. Das im philosophischen Denken, meine Damen und Herren, das Verhältnis von Prozess und Sache qualitativ abweicht von dem in den positiven wissenschaftlichen Disziplinen, das tangiert seinen Modus. In gewisser Weise versucht philosophisches Denken stets, Erfahrungen auszudrücken. Sie werden freilich keineswegs vom empiristischen Erfahrungsbegriff gedeckt. Man könnte sagen, in einem gewissen Sinn, einem sehr zarten Sinn, dass philosophisches Denken geradezu die Anstrengung sei, gegen den herrschenden Empirismus den Begriff der Erfahrung zu retten, da ja das empiristische Denken eigentlich locus a non lucendo eben das Denken ist, das Erfahrung nicht duldet, indem es weder ein Subjekt kennt, das erfahren kann, denn das Subjekt soll ja eine tabula rasa sein, noch die Kontinuität in der Erfahrung überhaupt sich herstellt. Das ist ja gänzlich punktuell und allenfalls nur dann eine nachträgliche Kombination punktueller Einsichten, in der das eigentlich Erfahrungshafte der Erfahrung völlig verloren geht. Vor allem aber wird von dem gesamten offiziellen Empirismus das Denken so sehr auf Verfahrungsregeln gebracht, so sehr alles unreglementierte Denken verhindert, dass darüber schließlich das, was einmal überhaupt in dem frühen Bürgertum das Pathos des Begriffs der Erfahrung ausmachte, nämlich das Offene, die schrankenlose Fähigkeit, das, was anders ist als das Subjekt, dem Subjekt zu konfrontieren und mit dem Subjekt womöglich zu versöhnen, dass das gerade dadurch verschwindet. Und in diesem Sinn bilde ich mir also allerdings ein, dass der Begriff von philosophischem Denken, den ich Ihnen heute also mehr programmatisch entwickle, als dass ich ihn erfüllen könnte, dem Begriff der Erfahrung viel gerechter wird als der offizielle und approbierte Erfahrungsbegriff der logischen Positivisten, wobei ich allerdings hinzufügen möchte, dass nach den letzten Entwicklungen, gerade also an diesem Begriff der innezuhaltenden Spielregeln, der logische Positivismus selber bereits in seinen fortgeschrittensten Exponenten irre geworden ist. Aber man fragt sich dann, was von dieser ganzen Richtung übrig bleibt, wenn sie keine Verbote, keine Tabus mehr kennt. Und es zeichnet sich dann vor allem in dem Positivismus fast unwiderstehlich die Tendenz ab, dass in dieser Richtung, die da auszog, die Philosophie auszurotten, nun die gesamte Problematik der Philosophie sich reproduziert, dass das Ausgerottete wiederkehrt. Aber ich möchte darauf jetzt nicht allzu sehr eingehen. Also Philosophie verstehen heißt, jener Erfahrungen sich zu versichern, die in den philosophischen Texten inkorporiert oder verschlüsselt sind, indem man autonom und doch im engsten Kontakt mit dem jeweils Vorgezeichneten über es reflektiert. Mit allem notwendigen Vorbehalt wird man sagen dürfen, der philosophische Gehalt sei so beschaffen, dass er tendenziell, ich deutete das bereits an, seine Resultate früher hat, als er gedacht wird. Man mag der Heideggerschen Bindestrich-Philologie gründlich misstrauen und wird sich doch nicht die Erinnerung daran verbieten, dass Nachdenken gegenüber Denken sprachlich auf die Idee philosophischen Vollzugs als eines Nachvollzugs verweist. Darin liegt zugleich die ärgste Versuchung, die des Apologetischen, der Rationalisierung, der Rechtfertigung blind vorgegebener Überzeugung und Meinung. Das Thema Probandum ist ebenso Wahrheit wie Unwahrheit des Denkens gleichermaßen. Seiner Unwahrheit entschlägt es sich, wofern es den Versuch seiner Erfahrung zu folgen, das Denken nämlich, durch Negation durchführt. Zulängliches philosophisches Denken ist kritisch, nicht allein gegenüber dem Bestehenden und seinem dinghaften Abguss im Bewusstsein, sondern gleichermaßen gegen sich. Der Erfahrung, die es beseelt, wird es gerecht nicht durch willfährige Kodifikation, sondern durch Objektivation. Philosophisch denkt, wer geistige Erfahrung erhärtet, an der gleichen Konsequenzlogik, deren Gegenpol er innehat. Sonst bliebe geistige Erfahrung rhapsodisch. So allein wird Nachdenken zu mehr als wiederholender Darstellung des Erfahrenen. Als kritische ist seine Rationalität mehr als Rationalisierung. Gleichwohl scheint philosophisches Denken dem, der es an sich zu kontrollieren meint, erkennen zu können, was er erkennen will, wofern er nur recht weiß, was er erkennen will. Diese Selbsterfahrung des Denkens widerspricht der kantischen Begrenzung, widerspricht der kantischen Absicht, Denken durch Denken zu entmächtigen. Weil die Disziplin des philosophischen Denkens vorab in der Formulierung des Problems sich realisiert, ist in der Philosophie die Darstellung ein unabdingbares Moment der Sache. Wahrscheinlich denn auch, dass stringente Lösungen, die dem Denkenden einfallen, nicht herausspringen wie Summen einer angestrengten Addition, nachdem unter die Posten der Schlussstrich gezogen wurde. So viel ist am Idealismus legitim. Nur verzerrt er das Eigentümliche des philosophischen Gedankens zur Hybris, er sei, weil die Wahrheit nicht äußerlich zu ihm hinzutritt, mit dieser Wahrheit identisch. Was an Philosophie bildet, ihr Glück, ist, dass sogar der verzweifelte Gedanke etwas von dieser Gewissheit des Gedachten in sich trägt, letzte Spur des ontologischen Gottesbeweises, wenn nicht gar das Unauslöschliche an ihm. Die Vorstellung von dem, der sich hinsetzt und über etwas nachdenkt, um zu eruieren, was er noch nicht wüsste, ist so schief wie die umgekehrte von den angeflogenen Intuitionen. Denken gerät in der Arbeit an einer Sache und an Formulierungen. Sie sorgen für sein passivisches Element. Extrem gesagt, ich denke nicht, und das ist wohl Denken. Kein schlechtes, sinnliches Zeichen dafür wäre der Bleistift oder Füllfederhalter, den einer beim Denken in der Hand hält, so wie es von Simmel überliefert wird, oder von Husserl, der offenbar anders als schreibend überhaupt kaum denken konnte, so wie manchem Schriftsteller die besten Gedanken unterm Schreiben kommen. Derlei Instrumente, die man gar nicht praktisch zu benutzen braucht, mahnen daran, dass man nicht drauf losdenken soll, sondern an etwas. Zu interpretierende und zu kritisierende Texte stützen darum unschätzbar die Objektivität des Gedankens. Benjamin hat einmal darauf angespielt, mit dem Diktum, zu einem ordentlichen Gedanken gehöre eine ordentliche Portion Dummheit dazu. Weicht der Gedanke der Chimäre seiner Ursprünglichkeit zuliebe dem aus, wittert er in jeglichem Gegenstand sogleich die Gefahr von Vergegenständlichung, so geht er nicht nur der Zukunft verloren, das wäre kein Einwand und ist beinahe das Gegenteil, sondern wird in sich untriftig. Umso entscheidender aber, dass die Aufgaben, von deren Fruchtbarkeit die des Gedankens abhängt, autonom sind, dass sie nicht gestellt werden, sondern sich stellen. Schwelle von Denken gegenüber geistiger Technik. Desperat muss der Gedanke hindurchsteuern zwischen Technik und amateurhaftem Drauflos. Amateurhaft ist Denken, das die geistige Arbeitsteilung einzig ignoriert, anstatt sie zu achten und zu übersteigen. Argloser Neubeginn verdummt den Gedanken nicht weniger als die eifrige Anpassung an die Arbeitsteilung. Philosophie, die, mit Kant zu reden, ihrem Weltbegriff gerecht würde, erhöbe sich über ihre Konzeption als Spezialwissenschaft, nach Kant über ihren Schulbegriff, der vorweg unvereinbar ist mit ihrem eigenen, nicht weniger als über das weltanschauliche Gewäsch, das den Schein seiner Superiorität aus der armen Kargheit dessen zieht, was spezialisiertes Wissen als Spezialität Philosophie übrig ließ. Widerstand gegen den Niedergang der Vernunft wäre fürs philosophische Denken ohne Achtung vor der etablierten Autorität, zumal der Geisteswissenschaften, sich in die Sachverhalte zu versenken, um in ihnen, nicht über ihnen, des Wahrheitsgehalts innezuwerden. Das wäre heute Freiheit des Denkens. Wahr würde es, wo es befreit ist vom Fluch der Arbeit und in seinem Objekt zur Ruhe käme. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.